Father, we thank you for this wonderful book of Malachi, the
Vater,
last
wir
book
danken dir für dieses wunderbare
in the
Buch
Old Testament
Maleachi,
scriptures.
das letzte Buch im Alten Testament.
This is the last speaking before the first coming of our Lord Jesus
Dies
Christ.
ist das letzte Sprechen
And after
vor dem
Malachi, you
ersten
don't
Kommen
have any more
Jesu.
speaking.
Und nach Maleachi gab es kein
You
weiteres
have the
Sprechen
first
oder
coming
Prophezeien.
of the Lord Jesus Christ.
Dann kommt der Herr, das erst
And of
sein erstes
course,
Kommen.
God sent John the Baptist.
Und natürlich
As
hat
his
Gott
forerunner.
Johannes den Täufer gesandt, als sein
But
Vorläufer.
the last speaking, the last book is
Und
always
das letzte
the
Buch
most important book.
ist immer das wichtigste Buch, oder?
And it's a warning
Und
because
es
the
ist eine
situation is
Warnung,
not very good, as
weil
we
die
read.
Situation nicht wirklich gut ist, wie
So
wir
I do
auch
believe
lesen
that the
können.
second coming of our Lord
Und
Jesus
ich glaube,
Christ,
dass beim zweiten Kommen
the
des Herrn
situation
Jesus,
won't be very good either.
dass die Situation auch nicht sehr gut sein
Paul
wird.
warned us in second
Paulus hat
coming
uns
of our
gewarnt
Lord.
über das zweite Kommen
The
Jesu.
last days, Paul
Die
says,
letzten
well, so
Tage.
many things will be happening.
Paulus sagt, dass dort so viel
It will be
geschehen
a
wird.
condition of the people in the world
Wie der
and
Zustand
what
der
will be a
Menschen der
condition
Welt
of
ist
God's people.
und auch wie der Zustand von Gottes Volk ist.
So a lot of people will not listen to the truth.
Viele werden
People
die
listen
Wahrheit
to
nicht mehr hören,
whatever they want to hear. They
sondern
have
werden
itching
hören, auf
ears.
was sie einfach hören, gerne hören wollen. Sie haben
And
juckende
just
Ohren.
listen to what they want to hear.
Und sie hören einfach auf
Amos
das, was
says
ihnen
there is no
gefällt.
more ears for the
Das
truth.
heißt, sie haben keine Ohren mehr für die Wahrheit.
And I hope that we are not like
Und
this.
ich hoffe, dass wir nicht so
I hope
sind.
that today we still have an ear to
Ich
hear
hoffe, dass wir
the
heute
speaking of the Holy
ein
Spirit.
Ohr haben, um das Sprechen des
So,
Heiligen
the
Geistes
book
zu
of
hören.
Malachi is
Das
very
Buch
important.
Maleachi ist sehr wichtig.
Very
Es
important.
ist sehr wichtig.
I don't know the saints from the Far
Ich
East.
weiß nicht,
My
ob die
father's meeting
Geschwister
this
aus dem
morning.
Fernen Osten
We're talking about
die
Jacob.
Versammlung heute Morgen verfolgen konnten, wo
God
wir über
has
Jakob
loved
geredet haben. Gott hat Jakob geliebt.
Definitely, Jacob
Und Jakob
signifies
bedeutet
that there is a need of
eindeutig,
transformation, of
dass es
change.
ein, dass wir
Yes,
umgewandelt
God
werden
loves us.
müssen.
No
Wir
one,
müssen verändert
no
werden.
problem.
Gott liebt uns, ja, das ist
Everybody
kein
knows.
Problem.
The Lord loves us.
Jeder
He
weiß,
saved
dass der
us.
Herr
He
uns
died
liebt.
for us.
Er hat uns
We are born
gerettet.
again.
Er ist
We
für uns
receive strength.
gestorben. Wir
But
sind
that's not
wiedergeboren
everything.
und wir haben sein Leben
Because
empfangen. Aber das ist nicht
so many
alles.
problems still in our soul,
Es gibt
in
immer
our
noch so
life, in
viele
our
Probleme
person,
in unserer Seele,
even
in
in our
unserem
spirit.
Leben, in unserer Person,
Spirit is weak.
selbst in unserem
So you
Geist. Der
might
Geist ist
think
schwach.
your spirit cannot be defiled.
Und vielleicht denkst
Is it
du,
so?
dein Geist kann nicht
What
beschmutzt
did
werden.
Paul say in 2
Wer
Corinthians
sagt
chapter
das?
7, verse 1?
In 2. Korinther 7, Vers
Purge
1 sagt
away all the
Paulus,
defilement of the
dass wir uns
spirit
reinigen von aller
and the
Befleckung
flesh.
des Geistes und des Fleisches.
So there's a lot of work
Es
that the
gibt
Holy
also
Spirit needs
viel
to do
Arbeit, die der
in each
Heilige
one of us to
Geist
change
in
us,
uns
to
allen
transform
tun
us,
muss, um
to
uns zu
conform us
verändern,
to his
um uns
image.
umzuwandeln, seinem Bild gleich zu
You
gestalten.
realize the churches, for example, in the book
Zum
of
Beispiel die
Revelation have so
Gemeinden im
struggled.
Buch Offenbarung hatten so viele
Love has outgrown.
Schwierigkeiten, haben die erste
And
Liebe
they became
verlassen.
worldly.
Sie sind weltlich geworden.
And then they tolerate Jezebel.
Und sie haben Isabel toleriert.
In Sardis, they have a name that they are alive,
In
but they were
Sardes
dead.
hatten sie den Namen, dass sie leben, aber waren tot.
Assure the Lord
Könnt ihr
that
mir
church
und
where
dem
you
Herrn
are is
versichern,
alive,
dass die
full of
Gemeinde, wo
life.
du bist, dass sie lebendig ist, voller
I've
Leben?
seen so many churches.
Ich habe so viele Gemeinden
Not much
gesehen,
life.
wo es nicht viel Leben
Not much
gab.
life.
Nicht viel Leben.
So we have a lot of problems.
Wir haben
It's
viele
like
Probleme.
Jacob in the very beginning.
So
Yes,
wie
he's a
Jakob,
coward.
ganz am Anfang
He
war
thought he
er
was smart.
ein Fersenhalter, ein Betrüger. Er dachte, er
He
sei
indeed
schlau.
was, but he was very subtle.
Und er war
So the Lord
schlau,
has to
aber er
raise
war sehr
many in every
hinterhältig,
situation
hinterlistig.
to change this man
Deshalb
because
hat der
he
Herr sehr, sehr viele
loved him.
Situationen arrangiert, um diesen
Doesn't
Mann zu
mean that
verändern,
if God
weil er ihn
loved a
liebte.
person, he's perfect, he's good, he's
Wenn
already
Gott einen
wonderful.
Menschen liebt,
Well,
heißt das nicht, dass dieser
look
Mensch
at,
perfekt
look
ist
at
und
your
wunderbar.
background, right?
Nein, schau auf deinen eigenen Hintergrund. Sophia, warum hat der Herr dich so sehr geliebt? Bist du eine wunderbare Schwester, vollkommen, in jederlei Hinsicht? Gott muss dich erwählt haben, weil du eine wunderbare Person bist, oder? Warum hat er dich erwählt? Das ist eine gute Frage, ja. Gute Frage. Warum hat er dich erwählt? Ich weiß es auch nicht. Kannst du irgendetwas finden in dir, das wirklich gut ist, weshalb Gott dich erwählt hat? Ich glaube, niemand von uns kann sich irgendeinen wunderbaren Punkt erdenken oder finden, warum Gott ihn auserwählt hat. Gott hat uns von irgendwo aufgeschnappt, aufgegriffen. Meine Eltern haben immer einen Witz gemacht mit mir, dass sie mich aus dem Mülleimer gefischt hatten. Und ich habe gesagt, ja, okay, ich wurde aus dem Mülleimer gefischt. Gott hat uns geliebt, weil er nach vorausgesehen hat. Er wusste im Voraus, was aus uns werden sollte, weil er wusste, dass er an uns arbeiten wird. Er hat Esau nicht erwählt, weil er wusste, dass Esau sein Erstgeburtsrecht verachtet. Gott muss an uns arbeiten. Und wir müssen welche Menschen sein, die bereit sind, sich zu ändern. Bereit sind, auch zuzugeben, dass wir falsch sind. Bereit, sich zu demütigen vor dem Herrn. Bereit, dass der Herr an uns arbeitet. Sogar, dass wir Züchtigung und Erziehung empfangen. Bereit, dass er an uns handelt und uns behandelt. Vielleicht nicht so sehr am Anfang, aber je mehr wir wachsen im Leben, schätzen wir, was der Herr an uns tut. Wenn ich zurückschaue in meinem Leben, sind wir einerseits beschämt, aber andererseits danken wir dem Herrn, dass der Herr in so vielen Situationen sich arrangiert hat und an uns gearbeitet hat. Wisst ihr, wenn wir Epheser 2 lesen, lass mich Epheser 2 euch vorlesen. Das funktioniert hier nicht ganz, aber jetzt Epheser 2. Epheser Kapitel 2, ab Vers 1. Und ihr, die ihr so wunderbar und so gehorsam seid und so vollkommen. Warst du so? Steht es hier? Meldet euch, wenn ihr so wart. Emmanuel, was steht bei dir in deiner Bibel? Was steht hier? Euch, die ihr tot wart in euren Übertretungen und Sünden. Komm schon, wird Gott so einen Menschen auserwählen, der tot ist in Übertretungen und Sünden? Warum? Ist er blind? Gott musste irgendwie blind gewesen sein. Er hat den Falschen auserwählt. Nein. Wir. Ich, der ich tot war in Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gewandelt seid nach dem Zeitalter dieser Welt, nach dem Herrscher der Gewalt der Luft, dem Geist, der nun in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Das sind wir gewesen, unter denen auch wir alle einst ein Leben führten, in den Lüsten unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zornes waren. wie auch die anderen. Wir sind alle gleich. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat. Er hat Jakob auserwählt, nicht weil er ein viel besserer Mensch war als Esau. Vielleicht war er klüger als Esau. Er hat ihn ja sogar betrogen, als er sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Er ist sehr listig. Viele von uns sind ein bisschen listig, oder? Viele von uns waren so. Aber was sagen wir? Was sollen wir sagen? Warum hat der Herr dich erwählt? Mir gefällt diese Antwort. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich bin froh, dass er es getan hat. Lob den Herrn. Bist du nicht froh? Seine Wahl ist nie falsch. Und seine Wahl ist unwiderruflich. Weil Gott wird nie eine falsche Wahl treffen. Er hat nicht nur das gesehen, was du jetzt bist, sondern er sieht auch, was du 80 Jahre später sein wirst. 100 Jahre später sogar. Sogar nach dem tausendjährigen Reich. Er sieht schon, dass er diesem Bruder, sein Werk vollenden wird. Er ist ein wunderbarer Gott. Er ist wirklich ein wunderbarer Gott. Und seine Wahl ist unwiderruflich. Weil er keinen Fehler machen wird. Gott sagt, ich werde diese Person auserwählen. Und wenn ich sage, bist du sicher, ist das die richtige Wahl? Er hat die richtige Wahl getroffen. Ob du es glaubst oder nicht. Und ich bin so froh, dass er seine Meinung über mich nicht geändert hat. Rebecca, hat er falsche Wahl getroffen? Nein, ich versichere dir. Er hat die richtige Entscheidung getroffen. Es ist wunderbar, das steht geschrieben. Gott ist nicht wie ein Mensch, der seine Meinung ändert. Wie oft hast du deine Meinung geändert? Du weißt es nicht mal, weil du so oft deine Meinung änderst, selbst innerhalb von 5 Minuten. Aber lob den Herrn. Gott hat diesen Betrüger Jakob umgewandelt zu einem Fürsten Gottes. Und er möchte uns gefallene Menschen aufs Völligste retten, um uns zu Königen und Priestern zu machen für Gott. Denkst du, dass es einfach ist? Das ist sicherlich nicht einfach. Offenbar wählt Gott keine Sachen, die einfach sind. Dieser Gott hat uns auserwählt. Er hat uns geliebt. Und als er dich auserwählt hat, dann kann er dich auch verändern. Und je früher wir anfangen, je mehr wir willig sind, mit ihm zusammenzuarbeiten, desto besser ist es. Das ist so gut. Die eigene Errettung zu bewirken mit Furcht und Zittern, weil Gott in dir beides wirkt. Du denkst vielleicht, ich arbeite hier, aber nein, Gott ist es, weil er dich liebt, weil er dich vollenden will. Für so viele christliche Werke musst du nicht wirklich vollendet sein. Aber für die Priesterschaft braucht ein besonderes Training, weil du eine besondere Aufgabe hast. Gott möchte ein Volk, das heilig ist, eine heilige Nation und ein Königreich von Priestern. Und leider sind viele von uns nicht willig, mit ihm zusammenzuarbeiten. Wie das Volk Israel. Sie sind halsstarrig. Was passiert, wenn dein Hals starr wird? Einen steifen Hals? Du kannst ihn nicht drehen. Du kannst ihn nicht umdrehen. Der Herr sagt, steht hinter dir und sagt, hey, ich bin hinter dir und red mit dir. Aber du kannst dich nicht umdrehen. Wie ein Roboter, der stecken geblieben ist. Er redet mit dir, aber du kannst nicht mal deinen Kopf drehen. Du kannst nicht umdrehen, umkehren. Im Buch Offenbarung, als der Herr zu Johannes geredet hat, hat er sich sofort umgedreht. Aber wenn du einen starren Hals hast, einen steifen Hals, dann kannst du dich nicht umkehren. Wir sind so verhärtet in unseren Herzen. Kein Wunder, sagt Paulus in Hebräer 3 und 4, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Wenn ihr eure Herzen verhärtet, sind das keine guten Nachrichten. Und das Problem ist, dass du nicht nur einen Tag lang verhärtet bist, sondern wenn dein Herz sich verhärtet, dann wird es immer härter werden, bis du gar nicht mehr Buße tun kannst. Aber lob den Herrn, wir sind Jakob. Und der Herr möchte uns umwandeln, dass wir eine heilige und königliche Priesterschaft werden. Das ist ein wunderbares Ziel. Deshalb sagt der Herr ganz am Ende im Buch Maleachi, redet er vor allem zu den Priestern. Er redet auch allgemein zum Volk, aber die Betonung, vorrangig redet er zu seinem Priesterschaft. Gottes Volk ist unempfindlich und unempfindsam geworden gegenüber Gottes Liebe. Gott sagt, ich habe euch geliebt, aber sie sagen, wie? Ich spüre es nicht. Auf welche Weise liebst du mich denn? Ich sehe es nicht. Sie müssen wirklich verhärtet gewesen sein. Lass mich zurückgehen zu Maleachi. Maleachi Kapitel 1. Vers 6. Gott hat weiter gesprochen zu ihnen, zu den Priestern. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Ein Sohn. Es ist normal, dass ein Sohn den Vater ehrt und ein Knecht seinen Herrn. Selbst ein Hund ehrt seinen Herrn. Stimmt's? Selbst der Hund, wenn du sagst Sitz oder Platz, bleib, er bleibt. Selbst ein Hund ehrt sein Herrchen. Fast wie, so wie der Herr in Jesaja 1 gesagt hat, selbst der Esel kennt seinen Herrn. Aber mein Volk, Gott sagt, mein Volk ehrt mich nicht, sie kennen mich nicht. Ich möchte euch fragen, und mich selbst und uns alle, wie viel kennst du ihn? Ich frage nicht, wie viel kennt ihr die Bibel? Du sagst vielleicht, ja, ich kenne das Wort, ich kenne Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Vielleicht kennst du die Bibel, aber das ist nicht die Frage. Ich frage euch, ob ihr ihn kennt. Wie viel kennst du ihn? Wenn du ihn nicht als deinen Vater kennst, dann glaube ich nicht, dass du auch weißt, wie man ihn ehrt. Ein Sohn soll seinen Vater ehren. Und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater? Wo ist meine Ehre? Wo ist meine Ehre? Ehrst du Gott als deinen Vater? Sag nicht, antworte nicht so schnell ja, ja. Weil meine nächste Frage ist, wie denn? Wie? Zeig mir, wie du den Vater ehrst. Wenn der Vater sagt, tu das nicht, dann sagst du, warum nicht? Mir gefällt's. Tu das nicht, sag das nicht. Wenn du Gott wirklich ehrst, dann respektierst du ihn. Du beugst dich vor ihm. Wie offen kniest du vor ihm nieder? In einer echten Weise. In einem echten Herz der Demut, dass du dich erniedrigst. Das bedeutet nicht, dass du jedes Mal auf die Knie gehst. Aber steht es nicht geschrieben? Jedes Knie soll sich beugen und jede Zunge bekennen. Kennt ihr nicht dieses Lied? Ich glaube, es ist doch das Lieblingslied der jungen Leute hier. Jedes Knie soll sich beugen, jede Zunge bekennen. Wie oft beugst du deine Knie? Um ihn und um unseren Vater zu ehren. Er ist nicht nur unser Vater, er ist auch Gott. Unser Vater ist auch gleichzeitig der Schöpfer, der allmächtige Gott, der alles und der auch uns gemacht hat, der uns gerettet hat und uns von Neuem geboren hat, der uns sein Leben gegeben hat, der uns alles gegeben hat, was wir brauchen. Er ist so ein großer Gott. Und dennoch, wie viel Respekt erweisen wir ihm? Wie kommst du denn zur Versammlung? Barfuß? Ja, vor allem zu Hause. Du kannst einfach in deinem Pyjama kommen. Und dann die Kamera ausmachen auf Zoom. Wie wäre das? Ist das respektvoll gegenüber Gott? Gibt es einen Unterschied, ob du zu einem Versammlungsraum gehst mit so vielen Leuten oder ob es bei dir zu Hause ist, mit der Kamera an, am Tisch des Herrn? Frag mal meine Frau. Wenn ich zur Versammlung gehe online, dann komme ich so, als ob ich vor Gott erscheine, wie als ob ich mit den Geschwistern mich in der Versammlung treffe. Warum? Weil ich Gott respektiere. Ich stehe nicht nur vor der Kamera. Nein, ich habe Gemeinschaft mit den Heiligen vor dem lebendigen Gott. Wir müssen ihn respektieren und ihn ehren. Gell? Wenn der Präsident dich einladen würde zum Weißen Haus, dir sogar ein Flugticket schickt, nach Washington zu fliegen, Ich meine nicht diesen Präsident, sondern den vorherigen, den 45. Wenn er dich einladen würde, wie gehst du dorthin? So wie jetzt, so wie du bist. Bist du sicher? Du wirst deinen Anzug wahrscheinlich anziehen, oder? Vielleicht wirst du sogar noch eine neue Krawatte kaufen. Du wirst sehr ansehnlich und schick vor dem Präsidenten und den Ehrengästen dort erscheinen, oder? Ich werde nicht hier meine Hausschuhe und meine Schlappen hier tragen. Welches Hemd soll ich anziehen? Ich ziehe das alte da an. Das alte da von Microsoft, von voller Löcher. Weil es einfach so bequem ist. So kannst du nicht vor Gott erscheinen, vor dem großen König. Ehrst du deinen Gott? Hast du so eine göttliche Furcht vor ihm? Wir sagen, dass wir ihn ehren. Und dann ist die nächste Frage, ja, wie? Wie ehrst du deinen Gott? Wo ist meine Ehre? Bin ich Herr? Wo ist die Furcht vor mir? Wo ist die Furcht vor mir? Ich habe eine Schwester in den Philippinen, die war bei einem Ort, einer Gruppe, wo der Pastor immer Witze gemacht hat. Und alle haben so sehr gelacht, weil er Witze erzählt hat. Und er hat mitgeteilt, dass wenn du im Alter von 40 Jahren, wenn du dann nicht ein Millionär geworden bist, dann bist du ein großer Versager. Das heißt, wenn du ein Christ bist und 40 Jahre alt bist und du bist nicht ein Millionär geworden und nimmst deine Frau mit zu einer Weltreise, dann bist du ein versagender Christ. Und alle lachen. Wie denkst du, dass Gott darüber empfindet? Darüber denkt? Und viele andere Witze. Das ist keine Ehre für den Vater. Das ist Schande für Gott. Wenn ich Herr bin, wo ist die Furcht vor mir? Und oft in der Gemeinde ehren wir den Menschen mehr als Gott. Ich habe das gesehen. Am Ende hat der sogenannte Prediger Christus ersetzt. Und niemand hat sich darum gekümmert mehr, was der Herr sagt, sondern nur, was diese Person sagt. Wo ist die Furcht vor mir, spricht der Herr der Herrscharen, zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Die ihr meinen Namen verachtet. Verachtet ihr den Namen des Herrn? Sagst, nein, ich habe ihn nicht verachtet. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verachtet? Du ehrst ihn nicht. Du fürchtest seinen Namen nicht. Gott hat sie auf eine sehr starke Weise zurechtgewiesen. Zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verachtet. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Wie? Womit? Womit? Der Herr sagt, damit, dass ihr auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt. Aber ihr fragt, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Ich kenne Marina, sie ist eine gute Köchin. Und wenn sie Gäste einlädt, dann bin ich sicher, dass du das beste Essen bereiten wirst. Etwas, was gut schmeckt. Du wirst nicht nur sagen, oh ja, hier ist ein Kuchen von letztem Monat. Gell? Und ich habe ihn nicht geschafft. So, John So kommt, ich stelle einfach diesen Kuchen auf den Tisch. Und den Kaffee von gestern, der kalt ist. Ich glaube nicht, dass du das machen wirst, oder? Weil wir Geschwister sind in der Gemeinde. Wir lieben die Geschwister. Und wie ist es, wenn du, wie wäre es, wenn du Präsident Trump einladen würdest? Du würdest sicherlich das Beste herausholen für ihn. Oder? Wenn eines Tages der Präsident sagt, Emery, ich komme dich besuchen. Oh, du wirst jeden Tag dran denken, was du vorbereiten musst. Und du wirst das Beste in deinem Haus auf den Tisch stellen. Du wirst vielleicht sogar ein neues Geschirrset kaufen mit Goldrand. Mit Goldrand. Und das beste Essen sogar noch kochen und es vorbereiten. Würdest du das nicht tun? Ich glaube schon. Du würdest nicht einfach die alten Teller mit Kratzern und Abbrüchen dran und mit den Resten von Brathähnchen von letzter Woche und es darauf drauflegen. Wie wäre das? Und gehst dann vielleicht einfach zu Costco und besorgst ein paar Ribs oder ein gebratenes Hähnchen. Ich glaube, du würdest nichts davon tun. Als Priester also, was für Opfer bringen wir Gott? Ist es eine Vorbereitung in letzter Sekunde? Samstagabend, oh, meine Güte, was soll ich jetzt Gott bringen? Ich bringe einfach die Reste vom Hamburger. Wir haben kein Herz für ihn. Für Gott heißt es, dass du ihn verachtest. Du zeigst ihm keine Furcht, keine Ehrfurcht. Ich bin ein großer Gott, ich bin ein großer König. Ich bin der, der ist, der war und der kommt. Ich bin der Allmächtige, der Herr der Herrscharen. Ich bin der Schöpfer von Himmel und Erde. Alles gehört mir. Was sollen wir also machen? Bring nicht nur irgendwas. Bereite das Beste vor. Bereite dein Bestes vor. Dein Bestes ist vielleicht nicht so großartig, aber zumindest weißt du, es ist dein Bestes. Dein Bestes ist vielleicht nur eine Turteltaube. Es ist in Ordnung. Aber wenn das Beste ist, was du hast, und du bereitest es wirklich vor, dann wird Gott es schätzen. Das heißt nicht, dass wir ihn verachten, wenn wir eine echte gute, vollkommene Turteltaube bringen. Und das ist alles, was du hast. Ihr kennt doch die Witwe, die den letzten Pfennig aus ihrer Tasche gegeben hat. Das ist nicht viel. Aber wenn du 1 Million in der Tasche hast und du gibst 1.000, was sind 1.000 für dich? Das ist nichts für dich. Aber diese Witwe, sie hat alles gegeben. Das Beste, was sie hatte, hat sie für Gott gegeben. Und der Herr hat es geschätzt. Es geht nicht darum, etwas Großes zu bringen, sondern das Beste. Dein Bestes ist vielleicht was anderes als das von einem anderen. Und dein Bestes ist, sein Bestes ist was anderes als dein Bestes. Aber zumindest hast du das Beste, was du hast, gebracht. Übe, trainiere dich selbst und lerne, das Beste zu bringen. Bring nicht nur irgendwas zu Gott, dass du irgendwas hier aus deinem Ärmel schüttelst. So plötzlich zauberst du was aus deinem Ärmel. Und hier, Gott, das ist für dich. Wenn du so mit Gott umgehst, dann verachtest du seinen Namen. Dann verachtest du seinen Namen. Gott sagt sogar, nein, du bringst Dinge, die beschmutzt sind, verunreinigt sind, zu meinem Altar. Und doch fragt ihr, womit habt ihr meinen Namen verächtlich gemacht? Du merkst es nicht mal, weil wir es dran gewohnt sind. Wir alle, wir sind faul. Wir arbeiten nicht, wir nehmen nicht die Zeit, Christus zu erfahren. Und wenn du den Herrn ein bisschen kurz erfahren hast, dann ist es eine kurze Erfahrung und ja, passt, das bringe ich zu Gott. Aber es gibt noch so viele andere und bessere Wege, den Herrn zu erfahren. Aber du kümmerst dich nicht darum. Du sagst nur, ich möchte irgendwas haben, hier habe ich was und das bringe ich zu Gott. Das ist definitiv nicht angenehm für Gott. Ich möchte euch etwas sagen, das sehr wichtig ist. Es gibt viele Arten und Wege für uns Christen, wie wir Gott dienen können. Wir können das Evangelium predigen. Du kannst den ganzen Weg bis Afrika oder Südamerika in den Dschungel gehen, um das Evangelium zu predigen. Ja, du hast dein Herz, es zu tun, dann tu es. Ich bin nicht gegen das Evangelium zu predigen. Aber lass mich euch was sagen. Wenn du nur etwas für Gott tust, einfach machst, dann musst du nicht heilig sein. Um das Evangelium zu predigen, musst du nicht heilig sein, sondern du musst einfach das Evangelium kennen und eine Posaune haben. Und die Wahrheit reden, das Evangelium predigen. Du hast eine schöne Stimme, sing ein Lied für Gott, das ist schön. Aber du musst nicht heilig sein, um ein Lied zu singen. Du brauchst einfach eine gute Stimme, ein Liederbuch und wählst ein Lied und singst ein Lied für den Herrn. Du kannst vielleicht einen Dienst tun, hier und da, irgendeine Aufgabe, einen Dienst. Kannst denn mit der Technik, der Elektrik dienen. Du musst da nicht heilig sein. Selbst wenn du Evangelium predigst, so viele von diesen großen Predigern sind am Ende im Gefängnis gelandet, weil sie betrogen haben, weil sie Geld gestohlen haben, weil sie viele ungerechte Dinge gemacht haben. So wie Paulus gesagt hat in Philipper 1, manche predigen das Evangelium aus Neid und Hader und verursachen Probleme für Paulus. Sie predigen auch das Evangelium, aber Paulus' Herz ist so groß, dass er sagt, solange sie das Evangelium predigen, bin ich froh, lob den Herrn. Ja, das war halt Paulus, aber denkst du, der Herr sagt, ja, in Ordnung so? Du kannst Dinge für Gott machen, ohne heilig zu sein. Aber in einem Dienst für Gott kannst du nicht unheilig sein. Das ist die Priesterschaft. Wenn du Gott als Priester dienst, dann hast du Kontakt, du berührst die heiligen Dinge. Du wirst es verunreinigen. Dann wird Gott sagen, das ist nicht essbar. Tut mir leid. Die Priesterschaft verlangt Heiligkeit. Die Priesterschaft verlangt Heiligung. Es erfordert, dass wir alles nach Gottes Willen tun. Denk an Nadab und Abihu, die zwei Söhne von Aaron, die dort im Heiligtum gedient haben, sogar Räucherwerk dargebracht haben im Heiligtum. Aber sie haben es nicht nach Gottes Weg getan. Was geschah dann? Hat Gott gesagt, ja, alles in Ordnung? Passt schon. Was ist mit ihnen geschehen? Feuer kam herab und hat sie verschlungen. Natürlich, heute wird es dich vielleicht nicht verzehren, aber du wirst geistlich sterben. Aaron durfte nicht mal um seine zwei ersten Söhne trauern oder weinen. Warum? Weil erstens, Gott hat sie nicht aufgefordert, es zu tun, und zweitens haben sie fremdes Feuer benutzt. Sie haben es nicht auf Gottes Weise getan. So als Priester, wenn du als Priester dienst, kannst du nicht so dienen. Du darfst es nicht machen. Wie ist es mit Josia? Es gibt noch ein Beispiel. Usa. David hat die Bundeslade heraufgeholt in die Stadt Davids, aber hat es nicht auf Gottes Weise gemacht. Nur eigentlich sollten es die Priester tragen, aber sie haben einen Ochsenwagen benutzt. Und als dieser Wagen gekippt ist, hat Usa versucht zu helfen und die Bundeslade zu halten und sie angefasst. Was geschah? Er verstarb an Ort und Stelle. Also alles in Bezug auf die Priesterschaft im Dienst für Gott muss heilig sein. Du musst heilig sein. Wenn ihr die Anforderungen an die Priester lest in Hesekiel 44, dann müssen die Priester, wenn sie hineingehen, die heiligen Kleider anziehen, bevor sie hineingehen, um als Priester zu dienen. Heiligkeit ist eine unbedingte, absolute Voraussetzung für die Priester. In vielen anderen Dingen musst du nicht heilig sein. Natürlich ist es ist umso besser, wenn du heilig bist. Aber es ist, ich sage nicht, dass man nicht heilig sein soll, aber es ist eine umso strengere Anforderung an die Priester. Die Priester müssen heilig sein. Deshalb sagt Petrus, wir werden aufgebaut zu einem geistlichen Haus und einer heiligen Priesterschaft. Es ist eine heilige und königliche Priesterschaft. Deshalb, sich um die Heiligkeit zu kümmern, ist sehr wichtig. Diesen Punkt möchte ich hier erwähnen, bevor wir weitermachen. Sie sagen hier also, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Damit, dass ihr sagt, Vers 7, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Kennt ihr den Tisch des Herrn? Wir haben ihn doch jeden Tag des Herrn. Wie kommst du also zum Tisch des Herrn? Bist du wirklich vorbereitet? Oder ist es einfach was Traditionelles geworden? Oh ja, es ist Sonntag. Lass uns kurz vorbereiten, letzte Sekunde, und zum Tisch des Herrn kommen. Du kommst zum Tisch, so wie du bist. Und auf eine traditionelle Weise. Singt und singt noch mehr, bis die Zeit um ist. Dann ein paar Gebete und wir brechen das Brot. Jeder nimmt und das war's. Das reicht schon. Was ist in deinem Herzen? Was ist denn das Ergebnis von so einem Tisch des Herrn? Sag's mir. Was essen wir denn? Ist unser Herz wirklich vorbereitet, die Feste des Herrn zu feiern? Oder kommt jeder einfach zusammen ohne Vorbereitung? Naja, wir rufen einfach ein Lied oder wählen ein Lied und oder der leitende Bruder, der verantwortliche Bruder, der wird ein Bibelwort vorbereiten und alle anderen sitzen einfach da. Und du nimmst dann ein Stückchen, das kleine Stück von dem Brot. Du bist dir nicht mal bewusst, was du gerade isst. Das ist nicht gut. Der Herr sagt, Vers 7, ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Weil sie es immer so machen, als Routine. Du wirst taub oder unempfindlich. Es wird so etwas Gewöhnliches, wie in 1. Korinther 11. Sie machen es so, wie sie Abendessen haben. So wie das Abendessen. Sie vermischen das Abendmahl mit ihrem Abendessen. Und dann essen sie zusammen Abendessen und dann brechen sie das Brot und dann können sie gar nicht mehr unterscheiden zwischen ihrem Abendessen und dem Tisch des Herrn. Und manche sind betrunken und sie essen. Und wisst ihr, was passiert ist? Viele wurden krank und manche sind sogar gestorben. Das war ernsthaft. Weil sie den Leib des Herrn nicht unterschieden haben. Sie essen dieses Brot. Und Kinder, die vielleicht gar nicht wissen, was es ist, dann könnten wir doch einfach auch Donuts nehmen. Das schmeckt sogar besser. Wir müssen gar kein Brot backen, können einfach Donuts nehmen. Wie wäre das? Wo ist der Unterschied? Für dich ist es nur ein Stück Brot? Dann kannst du auch einen Donut nehmen. Pfannkuchen. Wie wäre das? Weil sie den Unterschied sowieso nicht erkennen und erklären können. Wie ist es bei uns, wenn wir Woche für Woche zum Tisch des Herrn zusammenkommen? Und es zu einer Routine wird. Es gibt kein Empfinden mehr. Es wird zu etwas Gewöhnlichem. Etwas, das wir sonntags morgen um 10 halt tun. Und niemand bereitet was vor. Du musst nicht mal dein Herz bereiten. Und was ist dann der Unterschied? Was für einen Unterschied macht es, bevor du zum Tisch kommst Und nachdem du zum Tisch gekommen bist, ändert es was in deinem Leben, erinnert es dich an den Herrn und was der Herr gemacht hat und gewirkt hat in der letzten Woche, sodass ich all die Feste in Wirklichkeit genießen kann? Das heißt es, den Tisch des Herrn zu verachten. Das heißt, es wird etwas so Gewöhnliches. Es ändert nichts. Danke, Herr, dass du für mich gestorben bist und dich hast brechen lassen. Und dann gehst du. Du dankst dem Herrn gar nicht für den Kelch, sondern trinkst ihn einfach nur. Du bist dir gar nicht sicher, was du da gerade trinkst. Und du hast gar nicht den Wunsch, so viele Segnungen des Herrn zu erfahren, die in diesem Kelch enthalten sind. Es ist der Kelch des Segens. Und es ist das Blut des neuen Bundes. Er hat uns all die Segnungen des neuen Bundes gebracht. Du schätzt gar nicht, dass alle deine Sünden vergeben sind. Und der Herr sagt, im neuen Bund werde ich eure Sünden nicht mehr gedenken. Und du möchtest oder wünschst gar nicht danach, dass Gott sein Gesetze in dein Herz und in deinen Sinn hineinschreibt. Und du bist dir gar nicht dessen bewusst, dass du der Tatsache, dass du ungesäuertes Brot isst, sodass du allen Sauerteig ausfegen musst. Aber trotzdem machst du es jede Woche. Die gleiche Sache jede Woche. Einmal zu einem Zeitpunkt an einem bestimmten Ort habe ich den Geschwistern gesagt, ja, singen ist gut, aber wenn wir am Tisch des Herrn nur singen, singen und singen, und dieser Ort, diese Gemeinde, sie waren eine Gemeinde, die das Singen so geliebt haben. Und ich habe ihnen gesagt, Singen ist nicht die wahre Anbetung, die Gott haben will. Natürlich ist Singen gut, aber die Engel können vermutlich besser singen. Ja, die können besser singen. Denkst du, dass Gott so froh ist, wenn wir uns einfach treffen und einer nach dem anderen ruft ein Lied und nach einer Stunde singen, kann ich gar nicht mehr sprechen. Das wird eine Tradition. Ich würde gerne mal eine Versammlung ohne Singen sehen. Was würdet ihr dann machen? Wie wirst du den Tisch des Herrn haben, ohne Lieder und ohne Singen? Damals dieser Ort, diese Gemeinde, als ich das gesagt habe, sie waren so beleidigt. Denkt ihr, dass Gott froh ist, wenn er eine Stunde lang unsere Lieder hört? Genießt Gott unser Singen oder genießt du das Singen? Jeder singt dann sein Lieblingslied. Wir sollten besser Gott fragen. Gott, was ist dein Lieblingslied? So, ganz am Ende kommt es zu dem Punkt, singt ihr, warum, dass du, weil du es zu ihm singst, oder singst du es, weil es dein Lieblingslied ist und du dir das Lied gefällt? Mein Punkt, weshalb ich das sage, ist, der Tisch des Herrn ist so heilig. Ja. Und es zeigt uns all die Feste, die Christus erfüllt hat in all seinen Reichtümern, dass wir sie erfahren. Nicht nur zum Erinnern oder zum Gedenken, sondern zur Erfahrung. Wenn du es erinnerst, dann heißt es, du musst es tun. Wie ist es mit dem Passafest? Lob den Herrn für das Lamm Gottes, aber du bleibst immer noch in der Welt. Warum? Wie hältst du dann das Passafest? Wie steht es darum, das Rote Meer zu überqueren, zu durchqueren? Wie ist es mit dem Ziel, das gute Land hineinzunehmen, einzugehen? Und wie ist es mit Gottes Plan? Und dann das Fest der ungesäuerten Brote. Mir gefällt die chinesische Bezeichnung für das Fest der ungesäuerten Brote. Es heißt das Fest des Ausfegens von Sauerteig. Aber ich möchte alle chinesisch sprechenden Geschwister fragen, nachdem ihr dieses Brot gegessen habt, wie ist es dann in der ganzen Woche? Bist du dann die ganze Woche über beschäftigt, den Sauerteig aus deinem Herzen herauszubekommen? Wenn nicht, warum isst du dann dieses ungesäuerte Brot, dieses Stückchen? Es heißt doch das Fest des Ausfegens von Sauerteig im Chinesischen. Irgendwie gefällt mir diese Übersetzung, weil es nicht nur darum geht, das ungesäuerte Brot zu essen, sondern auch, dass ich den Sauerteig, der in mir steckt, dass ich den rausbekomme. Emery, welche Übersetzung gefällt dir besser? Beide. Beide, warum? Weil ohne dieses Brot, das ungesäuerte Brot zu essen, wirst du keine Kraft haben, um das Ungesäuerte auszufegen. Du kannst nicht nur einatmen, 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 du musst auch die verbrauchte Luft ausatmen. Es braucht ständig diesen Austausch. Hältst du das Fest der ungesäuerten Brote, dass du den Sauerteig allen ausfegst, den Fest des Ausfegens von Sauerteig? Wenn nicht, warum nimmst du dann an diesem Brot teil? Der Herr war sehr streng mit dem Volk Israel. 6 Tage lang, die ganze Woche durch, vom Tag 1 bis zum Ende, darf kein Sauerteig in eurem Haus gefunden werden. Wenn es irgendein Sauerteig in deinem Haus gefunden wird, dann wirst du ausgerottet von Gottes Volk. Das sind ernste Worte. Aber wir nehmen das Fest der ungesäuerten Brote nicht ernst. Das Ausfegen nehmen wir nicht ernst. Deshalb gibt es immer noch so viel Bosheit, Sauerteig, Schlechtigkeit, das Fleisch, die Lust, die Gier, Habgier. So viele Dinge gibt es noch verborgen, die nicht ausgefegt sind. Kein Wunder ist unser Christenleben voller Schwierigkeiten. Das ist das Fest des Ausfegens von Sauerteig. Ich mag diese chinesische Übersetzung. Halten wir dieses Fest am Tisch des Herrn? Wie ist es mit dem Erstlingsfest? Gibt es dir einen Wunsch, dass du Erstling wirst, die Kraft der Auferstehung, den Tod zu überwinden und aus dem Grab herauszukommen? Jedes dieser wunderbaren Feste muss von uns, von jedem Einzelnen und von der Priesterschaft verwirklicht werden, wenn wir den Tisch vorbereiten. Sonst machen wir hier nur irgendwas, ich weiß nicht was. Deshalb, wir sind hier in dieser Übergangszeit, wo wir den Geschwistern versuchen, ein tiefes Bewusstsein von den Festen des Herrn zu vermitteln. vom Passafest bis zum Laubhüttenfest, bis zum Kommen des Herrn. Willst du das Kommen des Herrn vorbereiten? Das heißt, lebst du in Zelten? Das heißt nicht, dass du in der Mitte der Straße ein Zelt aufschlägst und wie die Obdachlosen dort schläfst. Nein, du musst nicht dort mit diesen Leuten in Los Angeles campen. Ich meine nicht mal, dass ihr ein Zelt in eurem Garten aufstellen müsst. Sag nicht, oh, wir halten das Laubhüttenfest und leben ab jetzt in Zelten. Nein, aber in deinem Herzen musst du leben, als ob du in einem Zelt wohnst, in Hütten. Wie Paulus sagt, die, die haben, leben, als ob sie es nicht haben. Die, die verheiratet sind, leben, als ob sie nicht verheiratet sind. Das heißt nicht, oh, ich möchte nicht heiraten. Nein, aber dein Herz ist für den Herrn. Es ist rein und du bist wegen dem nicht gebunden. Du hast einen schönen Ort zum Leben, aber in deinem Herzen gibt es nichts, was dich daran bindet. Du lebst wie ein Mensch, der in Hütten wohnt, mit Genügsamkeit. Das bedeutet es, das Fest der Laubhütten zu halten, als Vorbereitung auf die Wiederkunft des Herrn. Wenn nicht, dann wirst du so sein wie die Frau Lots, wenn der Herr wiederkommt. Ihr Herz war noch angehaftet und verbunden mit der Stadt, die gebrannt hat. Dann sagt der Herr, ja, dann kannst du auch zurückgehen und das Feuer bekämpfen und vielleicht retten, was du retten kannst. Der Tisch des Herrn also, alles, was mit der Priesterschaft zu tun hat, ist heilig. Es ist so kostbar, was der Herr uns gegeben hat. All die wunderbaren Reichtümer Christi sind dort in dem Tisch. So wie der Melchisedek, der dem Abraham erschienen ist. Denk nicht, oh, das ist alles, was wir haben. Ein Stückchen Brot und ein Becher hier. Ist das alles? Ja, das ist alles. Das ist alles, was du brauchst. Das ist alles, was ich brauche. Und das ist so reich. Wenn der Herr deine Augen öffnet, zu sehen, was es bedeutet, was dieser Tisch repräsentiert und was die Wirklichkeit ist, dann wirst du so dankbar sein. Im Haus Gottes brauchen wir nichts anderes, außer die Wirklichkeit von diesem Brot und von dem Kelch des Segens. Reicht das für dich? Wenn es dir nicht reicht, dann weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Du kannst vielleicht zwei Brote essen.
Okay. Let me just read it and then in 1 minute I'll close.
Lass mich noch kurz lesen und dann in einer Minute bin ich fertig. Vers 8, Malachi 1, Vers 8. Wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer darbringt, ist das nichts Böses. Der Herr sagt, das ist böse. Und wenn ihr ein lahmes oder krankes darbringt, ist das auch nichts Böses? Weil am Tisch des Herrn bringen wir die Opfer dem Vater aus Liebe und aus Dankbarkeit. Ich habe den Geschwistern gesagt, die Feste ist etwas, das Gott für uns bereitet hat durch Jesus Christus, für uns zur Erfahrung und zum Genuss. Und auf der anderen Seite die Opfer, sie sind die Reichtümer Christi, die wir erfahren und die wir darbringen und opfern zu seinem Genuss und seiner Zufriedenstellung. Es ist ein wunderbarer Kreislauf. Auf einerseits kommt etwas hinab, herab von Gott durch Christus in uns. Und auf der anderen Seite steigt etwas auf von uns zu Gott. Oder ist es bei dir nur, es kommt etwas herab, 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 aber nichts steigt auf? Gott ist sehr vernünftig.
When you offer the lame and the sick, isn't that evil? Oh, it is evil. Remember this. Remember the word.
Wenn ihr ein Lahmes oder Krankes darbringt, ist das nichts Böses? Doch, es ist böse. Denk, erinnere dieses Wort. Es ist nicht mein Wort, es ist das Wort Gottes. Du denkst vielleicht nicht, dass es böse sei. Aber Gott sagt, es ist böse. Wird er Wohlgefallen an dir haben? Denkst du, Gott ist froh? Nein, er sagt nein. Und er redet weiter.
Offer it then to President Trump. Would he be pleased with you? In verse 8. Of course, it's not President Trump.
Bringe es doch deinem Statthalter. Bringe es doch Präsident Trump. Natürlich steht hier nicht Präsident Trump, sondern es steht, bringe es doch deinem Statthalter. Wird er Wohlgefallen an dir haben? Wird er dich freundlich beachten? Spricht der Herr der Herrscharen. Bring es einfach deinem Chef, nicht mal deinem Statthalter oder dem Präsidenten, sondern deinem Chef. Du wirst vielleicht gefeuert. Und nun besänftigt doch das Angesicht Gottes, damit er uns gnädig sei. Das hier ist die Übersetzung von New King James. Andere sagen, ja, wird er dich freundlich ansehen? Es hat hier etwas mit der Priesterschaft zu tun. Es ist nicht egal.
So, and while this is being done by your hands,
wird er, weil so etwas von eurer Hand geschehen ist, jemand von euch freundlich beachten? Freundlich annehmen? Das spricht der Herr. Er bringt hier seine Empörung zum Ausdruck über dieses Verhalten. So wie in Offenbarung 2 und 3, der Herr lobt sie nicht, sondern er zeigt auf das und das gefällt mir nicht, das mag ich nicht. Wisst ihr, was seine Reaktion war? Es soll doch lieber gleich jemand von euch die Türen des Tempels schließen. Macht die Türen zur Versammlungshalle zu, damit ihr nicht mehr kommt und den Tisch des Herrn nicht mehr habt. Er würde es vorziehen, dass der Versammlungsraum geschlossen wird, dass der ganze Tempel geschlossen wird. Kannst du dir das vorstellen, dass Gott das wünscht, dass sie den Tempel schließen? Das ist das, was er sagt hier. Es soll doch lieber gleich jemand von euch die Türen des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet, damit ihr nicht kommt und den Tisch des Herrn habt. Weil Gott nichts davon hat. Warum haltet ihr den Tisch des Herrn, wenn Gott nichts davon hat? Er sagt, ich wünschte, dass jemand kommt und die Türen des Tempels zuschließt. Oh, Herrgott. Damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Ich habe kein Wohlgefallen an euch, spricht der Herr der Herrscharen. Wir möchten nicht etwas vergeblich machen, sondern alles in der Priesterschaft, in unseren Opfern für Gott, soll etwas sein zu seinem Wohlgefallen, weil wir ihn lieben. Deshalb haben wir gesagt, dass unsere Beziehung mit dem Vater eine Beziehung der Liebe sein soll. Weil wenn du ihn liebst, dann wirst du ihn ehren. Dann wirst du ihm Ehrfurcht erbieten und ihm dienen mit Furcht Gottes und mit Scheu. Und du wirst ihm das Beste der Besten bringen, um es ihm darzubringen. Nicht, weil er es verlangt, sondern nur, weil wir ihn lieben. Weil wir ihn lieben, und deshalb ehren wir ihn auch. Amen. Ja. Deshalb sagt der Herr, ich werde die Opfergaben, die von euren Händen kommen, nicht annehmen. Es gefällt mir nicht. Dann könnt ihr es auch lassen. Gott würde uns also nicht zwingen, sondern das ist Gottes Reaktion hier. Und die müsst ihr kennen. Das ist nicht meine Reaktion. Es ist Gottes Reaktion. Ich tue es nur unterstreichen. Ich lese einfach nur vor, was Gott sagt. Sei nicht böse auf mich, okay?
For my name shall be great among the nations, says the Lord. If we would do this, brother,
mein Name soll groß sein unter den Nationen.
The Lord's name will be proclaimed.
Wenn wir das richtig ausführen,
yeah,
dann den But Priesterdienst, dann wird Gottes Name vor allen Völkern verkündigt.
In that you
Aber
said
ihr
the table of the Lord is defiled,
verachtet den Namen des Herrn. Dadurch, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verunreinigt, verachtenswert.
Amen. And you even say, its fruits and its food.
Vers 12. Ihr aber entheiligt ihn damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn darf verunreinigt werden. Und die Speise, die von ihm kommt, ist verachtenswert. Lass uns hier aufhören. Lobt den Herrn, möge der Herr uns barmherzig sein.
Sorry, it's over time.
Tut mir leid, ich habe die Zeit überzogen. Ich muss etwas überziehen. Sonst werden wir nicht fertig mit diesem kurzen Buch Malachi. Obwohl es sogar sehr kurz ist. Amen. Lasst uns ein paar Gebete haben. Und vor dem Herrn Buße tun. Amen.